Guten Abend zusammen. Wir machen heute Abend weiter im Lukas-Evangelium. In Kapitel 5, da ging es in den ersten 26 Versen, als wir letztes Mal im Lukas waren, um einen gewaltigen und übernatürlichen Fischzug des Petrus. Und gleichzeitig die Berufung des Petrus in die Jüngerschaft. Und wir hatten dann auch über die Kosten der Nachfolge nachgedacht. Sie verließen alles und folgten ihm nach, heißt es über die Söhne des Zebedäus, über Johannes und Jakobus. Und hatten unterm Strich festgestellt, Nachfolge Jesu hat immer was Radikales an sich. Immer was Ganzes an sich, was Vollständiges, nichts Mittelmäßiges. Danach ging es in Kapitel 5 um einen Aussätzigen, der wurde geheilt, und schließlich um einen Gelähmten, der durch ein Dach vor die Füße Jesu runtergelassen wurde und von Jesus angenommen und ihm wurde Vergebung und auch Heilung angesprochen. Und in dem Zusammenhang hatten wir 4 verschiedene Menschengruppen uns angeschaut in diesem Bericht über den Gelähmten. Und zwar das eine, das waren die Hilfesuchenden, die Hilfe bei Jesus finden. Das andere waren die Barmherzigen, die auf eigene Kosten Bedürftige zu Jesus bringen. Und wir hatten gesagt, zu den beiden Gruppen gehören wir hoffentlich oder wollen zumindest danach streben, dazu zu gehören. Die anderen beiden Gruppen waren nicht so positiv. Das war zum einen solche, die anderen im Weg stehen. Das Haus war voll, die kamen gar nicht mit dem Gelähmten auf normalem Wege zu Jesus, weil ihnen zu viele Menschen im Weg standen. Und dann natürlich die Pharisäer, solche, die murrten und klagen, wo eigentlich Grund zur Freude war. Und zu den Gruppen wollen wir natürlich nicht gehören. Das war unser letzter Lukasabend. Wir sind bis Mitte von Kapitel 5 gekommen. Und dann machen wir heute Abend weiter. Ich möchte mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du heute Abend hier bist, dass du unsere Anbetung empfängst und dich darüber freust. Und wir wollen dein Herz erfreuen, Herr, mit Anbetung, mit unseren Liedern, mit unseren Herzen, die wir ausbreiten vor dir. Herr, wir möchten aber auch den Segen empfangen, den du uns heute Abend geben möchtest, durch dein Wort, auch durch die Gemeinschaft miteinander und vor allen Dingen auch durch die Gemeinschaft mit dir, auch anschließend im Abendmahl. Herr, wir möchten dir danken, dass du hier bist, um dich zu erfreuen, aber auch um uns zu segnen. Amen. Amen. Als Jesus in dem Haus mit dem Loch im Dach fertig war, da zog er weiter. Und den Video dazu, den haben wir bereits gesehen, denn der Teil, den wir uns angeschaut haben, der hat auch schon das abgedeckt, was wir heute Abend zum Teil durchgehen werden. Deswegen möchte ich, wir gucken uns im Video nicht nochmal an, aber wir werden jetzt die Verse nochmal lesen. Das sind die Verse in Lukas 5, 27 bis 32 zunächst. Da heißt es, danach ging er hinaus, also aus diesem Haus mit dem Loch im Dach, danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen da, die es mit ihm hielten bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. So, es fängt damit an, dass er bei Levi vorbeikommt. Beschreibt für mich den Levi. Was war der Levi für einer? Er war gehasst von allen, absolut, richtig. Was wissen wir noch über ihn?
Er war ein Betrüger.
Er war ein Betrüger, richtig. Er war auf der Seite der Römer. Er galt praktisch als Verräter, als Kollaborateur für die Besatzungsmacht. Bitte? Er war sicherlich reich, ganz genau. Und das war, weil er ein Betrüger war und deswegen war er gehasst von seinen eigenen Leuten. Er wurde auf Kosten anderer reich. Er war ein Zöllner. Und ob es denen was ausgemacht hat, wer weiß. Aber Zöllner wurden immer in einem Atemzug genannt mit Prostituierten und mit Sündern. Es war alles ein Club der Sünder. Den Gelähmten, den hat er mal zu Jesus gebracht. Da waren vier Freunde, die haben ihn getragen, die haben ihm Mut gemacht, die haben ihn zu Jesus gebracht. Der Gelähmte, der wurde von Jesus mit Segen überschüttet. Aber dieser Obersünder Levi, den hatte man nicht zu Jesus gebracht. Den hatte sich Jesus handerlesen. Den hatte sich Jesus ausgeguckt, ausgesucht. So wie auch in einem der späteren Kapitel, kommen wir irgendwann zu nächstes Jahr, den Zachäus. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit dem Zachäus. Der saß oben auf dem Baum, dachte, er wird nicht gesehen, aber er könnte alles sehen. Und Jesus hatte ihn gesehen. Jesus hat ihn handverlesen. Hat gesagt, heute gehe ich mit dir nach Hause. Jesus predigt den Levi nicht an. Ich meine, er war ein Zöllner und er war ein Obersünder. Das, was wir zusammengetragen haben von ihm, das war definitiv richtig. Er war ein Betrüger, er war ein Dieb, er war ein Sünder. Aber Jesus predigt den Levi nicht an, finde ich faszinierend. Er erklärt auch nichts. Er macht auch keinen Nachfolgevertrag mit Pflichten und Rechten. Er sagt, zumindest im Deutsch, sagt er nur drei Worte. Folge mir nach. Folge mir nach. Wie vor ein paar Kapitel zu Petrus. Folge mir nach. Gut, bei Petrus hat er noch gleich einen Auftrag gesagt, hat eine Zukunftsvision gegeben. Ich will dich zum Menschenfischer machen, aber vorher folge mir nach. Und genau das Gleiche sagt er hier dem Levi. Und der Levi, der reagiert prompt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene aus dem Film erinnert. Der Levi sitzt da an so einem kleinen Tisch. Und da drauf sind kleine Säckchen, wahrscheinlich mit Geld drin. Und dann liegen da so ein paar Geldstücke auf dem Tisch und irgendwas anderes noch. Ich weiß nicht was, vielleicht ein Aschenbecher oder sonst irgendwas. Steht er auf dem Tisch rum. Und dann kommt Jesus vorbei, guckt den Levi an, sagt, folge mir nach. Und der Levi steht auf und folgt ihm nach. Und er lässt die Säckchen mit dem Gold zurück und er lässt die Coins auf den Tisch zurück. Und er lässt alles zurück, was da ist. Und er steht auf und folgte Jesus nach. Da war keine Frage von Seiten von Levi, Herr, was muss ich auf mich nehmen? Herr, kannst du mir erstmal noch das Kleingedruckte erklären? Ja, wie sieht das aus mit so einer Nachfolge? Was muss ich aufgeben, um dir nachzufolgen? Ja, hast du auch immer genug zu essen? Gibt's auch einen Platz, wo man schlafen kann? Was springt für mich dabei raus? Ist das auch ein schönes Leben? Also zumindest so, wie ich es für mich geplant habe. Möglicherweise besser. Er verließ alles. Er stand auf, verließ alles und folgte ihm nach. Ganz einfach und ganz schlicht. Nachdenkenswert, finde ich. Nachdenkenswert. Wir wollen da heute nicht nochmal ins Detail gehen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was das wohl bedeutet, nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Werden wir sicherlich auch noch ein paar Mal im Lukas-Evangelium drauf zurückkommen. Nachdem Jesus die Schwiegermutter des Petrus geheilt hatte, haben wir auch vor ein paar Kapiteln durchgenommen. Was geschah da anschließend in ihrem Haus?
Sie diente,
ganz genau. Das ist sofort der nächste Satz. Jesus nahm ihre Hand und gebot dem Fieber. Das Fieber wich und sie stand auf und diente ihnen. Also die erste Reaktion war Dienst. Nachdem der Levi alles verlassen hatte und Jesus nachfolgen wollte, was war seine erste Reaktion? Er machte ein Fest, jawohl, Vers 29. Er bereitete Jesus ein großes Mahl in seinem Haus. Ich meine, ist das was anderes, als die Schwiegermutter des Petrus gemacht hat? Man weiß nicht, hat die jetzt ein Essen bereitet oder hat sie ihm die Füße gewaschen oder was weiß ich. Aber grundsätzlich das Gleiche. Die Schwiegermutter des Petrus wurde von Jesus berührt und sie stand auf und diente ihm. Und der Levi wurde in die Nachfolge Jesu gerufen und er stand auf und diente ihm. Jeder vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber jeder stand auf und diente ihm. Ich finde keine Beispiele in der Bibel, wo Menschen in die Nachfolge Jesu gerufen wurden, sich als Nachfolger Jesu bezeichnen und nicht in irgendeiner Weise Jesus gedient haben. Ich werde da immer erinnert an die Apostelgeschichte. Da ist in einem der letzten Kapitel, da reist Paulus umher. Ich glaube, es ist die letzte Missionsreise oder er ist auf dem Weg nach Jerusalem oder so. Und da ist ein Jünger, den Namen habe ich schon wieder vergessen, also irgendein völlig Unbekannter, und der nahm sie auf in ihr Haus. Sein Dienst war Gastfreundschaft. Jeder dient anders. Manche sind völlig unbedeutend. Die Namen vergisst man wieder. Die Namen sind gar nicht geläufig. Die sind nicht in die Kirchengeschichte eingegangen. Die haben auch keinen mordsmäßigen Dienst gehabt. Die haben nicht vorne auf der Bühne gesessen und gepredigt oder gesungen. Die haben noch nicht mal an der Tür gestanden und haben Kollekte eingesammelt oder sonst irgendwas. Die haben ihr Haus geöffnet, haben Jesus reingelassen, die Jünger, haben ihnen vielleicht was zu essen gegeben, vielleicht eine Übernachtung und sie dann wieder ziehen lassen. Wenn man, wer Jesus nachfolgt, das bedeutet, für ihn zu leben und ihm zu dienen. Und das müssen keine großen Dinge sein. Es können so kleine Dinge sein, dass man die gar nicht sieht, aber sie sind für Jesus getan. Und Jesus sieht das. Und Jesus ehrt das, belohnt das. Also, Jesus sitzt jetzt mit seinen Jüngern in dem Haus des Levi, des Zöllners. Und zusätzlich, nicht nur der Levi ist dabei, sondern eine große Zahl Sünder um ihn herum. Was machen die Frommen? Die Superfrommen meine ich, die meckern. Superfrommen, die klagen. Die haben gleich eine Frage, hey, warum isst und trinkt Jesus und ihr mit den größten Sündern am Ort? Warum setzt ihr euch mit denen zusammen? Warum habt ihr Gemeinschaft mit denen? So fragen sie. Was ist die Antwort? Falls ihr eure Bibel dabei habt, Antwort steht in Kapitel 5, 31 und 32. Wie antwortet Jesus? Richtig, so sagt er es. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Buße zu rufen. Ja, wenn Jesus immer nur in den Synagogen gewesen wäre, da hat er ja auch gepredigt. Wenn Jesus immer nur in den Synagogen gewesen wäre, immer nur im Tempel gewesen wäre, immer nur bei den Frommen gewesen wäre, die Zöllner und Sünder, die hätten überhaupt nichts mitgekriegt vom Heil. Die hätten das Angebot gar nicht mitgekriegt. Der Levi, der offensichtlich irgendwie ein vorbereitetes Herz hatte oder zumindest ein Herz, was sich anrühren ließ, der wäre nicht angerührt worden. Der wäre jetzt nicht in der Ewigkeit, der wäre jetzt in der Verdammnis. Wenn Jesus immer nur bei den Frommen gewesen wäre oder versucht hätte, die Überfrommen auf den Boden zu kriegen. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Oder Vers 31, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt. Keiner von uns geht darüber in das Gebäude, in den ersten oder zweiten Stock, wenn wir gesund sind. Da gehen wir hin, wenn wir krank sind. Zum Arzt gehen die Kranken. Und Jesus sagt, ich bin für die Kranken gekommen. Jesus hat Leute nie ausgegrenzt oder weggeschickt. Manchmal sind Leute freiwillig gegangen oder sind nicht zu ihm gekommen. Das ist schon passiert. Aber Jesus hat niemanden weggeschickt. Jesus hat offene Arme für jeden. Wen könnten wir denn heute in die Kategorie Kranke und Sünder stecken? Im Gegensatz zu Gesunde und Gerechte. Wer sind die Kranken und die Sünder heute, wo man sagen würde, ja, den müssen wir auch Jesus bringen? Ja, alle, die Hoffnung verloren haben. Jawohl, hoffnungslos. Leute, davon haben wir genug. Davon haben wir mehr als genug. Da war noch irgendjemand, was? Nicht-Sesshafte. Richtig. Die Kranken, jawohl. Die Kranken, die sehnen sich danach, dass Jesus kommt oder dass Jesus zu ihnen gebracht wird oder dass sie zu Jesus gebracht werden. Wir haben immer wieder mal Kontakt mit Kranken und wir merken, wie sie es schätzen, wenn an sie gedacht wird, wenn sie mal angerufen werden, wenn man ihnen mal einen Bibelvers schickt oder vorliest, wenn man mal für sie betet. Das muss kein Nachmittag füllen. Das ist vielleicht nur ein Telefonanruf lang. Wir haben hier in Neunkirchen die Villa Kunterbund. Warum heißt die? Ja, weil da Kunterbuntes Leben drin ist. Die Leute sind in gewisser Weise sesshaft, aber es sind Menschen, die eher am unteren Ende der Gesellschaft stehen. Menschen, die alleine sind. Hilfsbedürftige. Gut, das sind Menschen, für die Jesus gekommen ist, wo er sagt, die Gerechten und die Gesunden, die brauchen keinen Arzt. Ich bin gekommen für die Kranken und ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Lasst uns das tun. Aber auf der anderen Seite, lasst uns auch daran erinnern, dass Jesus nie blind war, auch für die sich selbst für gerecht hielten oder die sich für gesund hielten, denn die waren ja nicht gesund. Die waren ja nicht gerecht. Sie hielten sich dafür. Und sie wollten eigentlich Jesus nicht. Aber Jesus hat auch die nie ausgegrenzt. Wir lesen irgendwo in Evangelien, dass Jesus eine Einladung zu einem Mahl bei einem Pharisäer angenommen hat. Und er war da beim Pharisäer, hat da gegessen. Das war so einer von den Übergerechten. Oder der Nikodemus. Jesus hatte Zeit für den Nikodemus, hat eine Nacht im Gespräch oder eine Zeit in der Nacht im Gespräch mit Nikodemus verbracht. Tja, was hat's genützt? Es hat was genützt, denn am Ende vom Evangelium lesen wir, dass der Nikodemus ein Jünger Jesu war. Jesus hat also die Scheingerechten oder die sich für gerecht hielten und die sich für gesund hielten, die hat er nicht links liegen lassen. Aber natürlich hat er die gesehen, die offen waren für seine Hilfe, die seine Hilfe wollten. Die überfrommen Schriftgelehrten, das waren immer die Kontras. Am Anfang von Kapitel 5 haben wir festgestellt, dass sie murrten und dass sie sagten, was bildet der sich eigentlich ein? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Als Jesus zu dem Gelähmten gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Sie knurrten und sie murrten, die Schriftgelehrten. Eben haben wir gesehen, dass sie gemurrt haben. Warum isst euer Jesus und warum esst ihr mit den Sündern und mit den Zöllnern? Und jetzt haben sie was Neues gefunden zum Murren und zum Knurren. Und das ist Jesus. Warum fasten deine Jünger nicht? Hatten sie also wieder was Neues. Die Überfrommen, die haben schlechte Angewohnheiten. Die finden nämlich immer irgendetwas Negatives. Obwohl uns Gottes Wort sagt, jetzt habe ich gerade den Vers abgeblättert, 1. Petrus 4, Vers 8. In 1. Petrus 4, Vers 8, da heißt es, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Habt ihr das gehört? Die Liebe deckt Sünden zu. Das heißt nicht, dass keine Vergebung nötig ist. Aber wenn wir einander lieben, dann vergeben wir Und dann halten wir die Sünde dem anderen nicht immer unter die Nase. Vielleicht kann man sogar wirklich etwas Negatives an dem anderen finden. Aber viel öfters, als wir meinen, sollen wir mit der Liebe die Sünden der anderen zudecken. Fehler und Schwächen bei den anderen nicht suchen, sondern sie lieben, so wie Jesus sie geliebt hat. Und seine Liebe sieht über viele Fehler hinweg. So, also die Frage, warum fasten deine Jünger nicht? Fasten war denen wichtig. Lass uns die Verse in Lukas 5 lesen, 33 bis 39, und damit schließen wir das Kapitel ab. Sie aber sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken? Und er sprach zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, da werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagt aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das neue denn sonst zerreißt er auch das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Jesus beantwortet die Frage, warum fasten deine Jünger nicht, mit zwei Bildern. Einmal neuer Stoff auf ein altes Kleidungsstück und neuer Wein in alte Schläuche. Wer immer von uns schon mal versucht hat, ein neues Stück Stoff, was noch gut und fest und solide ist, auf ein altes Stück Stoff, über ein Loch von einem alten Stück Stoff zu nähen, der wird festgestellt haben, das funktioniert nicht. Man geht mit dem Faden drumherum und man reißt das Loch im alten Stoff, reißt man immer größer. Hinterher kann man den neuen Stoff wegwerfen und den alten ebenso. Neuen Wein, den füllt man auch nicht in alte Schläuche. Die alten Schläuche, die sind abgenutzt, die sind porös, die sind nicht mehr geschmeidig, die dehnen sich nicht mehr. Neuer Wein aber, der in Schläuche gefüllt wird, der gärt und der braucht Platz. Und deswegen füllt man neuen Wein in neue Schläuche, damit die Schläuche sich dehnen können und dass der Wein nicht verschüttet wird. So, wieso beantworten diese beiden Bilder die Frage, warum fasten deine Jünger nicht? Sind zwar schöne, einleuchtende Bilder, aber wieso ist das eine Antwort auf die Frage? Was denkt ihr? Fasten war für die Pharisäer ein Ritus. Das war keine freiwillige Sache. Es war im Alten Testament auch nicht mehr immer eine freiwillige Sache. Aber es war ein Ritus. Es war eine Tat guter Werke, durch die sie dachten, könnten sie sich irgendeine Gunst oder einen Gefallen von Gott erarbeiten. In Lukas 18, Vers 7, das ist die Geschichte, wo der Zöllner im Tempel betet, irgendwo versteckt in der Ecke, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und der Pharisäer, der steht wohl sichtbar für alle und zählt seine guten Werke auf und sagt, ich faste zweimal in der Woche. Deutliches Zeichen, der sah das Fasten als ein gutes Werk an, durch das er die Gunst Gottes erlangen konnte. In einem jüdischen Schriftstück genannt dem Mishnah-Traktat, da wird erklärt, warum viele Pharisäer fasteten. Nämlich, sie fasteten, um glückliche Träume zu haben. Vielleicht haben sie vom Essen geträumt, wer weiß. Glückliche Träume wollten sie haben. Sie fasteten, um Erklärung für ihre Träume zu finden. Sie fasteten, um sich vor Negativträumen zu schützen. Sie fasteten oft, um Dinge zu bekommen, die sie sich wünschten. Das waren einige der Gründe, warum sie fasteten. Und Jesus lehrt hier, das sind die alten Kleider guter Werke. Und die sind nicht kompatibel mit dem neuen Stoff des Evangeliums der Gnade. Deswegen fasten wir nicht. Fasten hat eine neue Bedeutung. Und genauso mit den Schläuchen. Die alten Schläuche der Gesetzlichkeit, und die Pharisäer sahen das Fasten als etwas Gesetzliches an, der Gesetzlichkeit können die Macht der Gnade nicht halten. Jesus sagt, jetzt bin ich da. Die Jünger, die feiern. Wenn ich weg bin, dann werden auch sie fasten, nicht aus Gesetzlichkeit. Ich schließe den Gedanken ab mit den Worten von einem Kommentator, der sagt, Jesus konnte seinen neuen Dienst nicht in das alte Wesen des Judaismus hineinfüllen oder ihn flicken. Der Judaismus war unbeweglich geworden, weil man über Jahrhunderte nicht biblische Traditionen entwickelt hatte. Also nicht das, was Gott in seinem Gesetz offenbart hatte, war negativ, sondern das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten daraus gemacht hatten. Ein steifes Gebäude von Traditionen und Gesetzen. Dann heißt es weiter, mit dem Kommen Jesu verschwanden die alten jüdischen Formen. Heute dienen seine Jünger unter einem anderen Bund, der neue Strukturen hat, neue Schläuche. Fasten ist nicht mehr das, was im Alten Testament war. Fasten ist ein neues Stück Stoff, ist neu. Unser Dienst für Jesus ist ein lebendiger Dienst, ist ein Dienst der Gnade. Damit schließen wir Kapitel 5 ab. Und jetzt schauen wir uns noch den ersten Teil von Kapitel 6 an. Das sind die Verse Lukas 6, 1 bis 16.
An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger rissen einzelne Ähren ab, zerrieben sie zwischen den Händen und aßen die Körner. Da beschwerten sich einige Pharisäer, was tut ihr da? Das ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Darauf antwortete Jesus, habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes und aß mit ihnen von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Er kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Als Jesus an einem anderen Sabbat in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten aufmerksam, wie Jesus sich verhalten würde. Sollte er es nämlich wagen, auch am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus wusste, was sie dachten. Er rief dem Mann mit der verkrüppelten Hand zu, »Steh auf!« und stell dich in die Mitte, damit alle dich sehen können. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich will euch etwas fragen. Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Jesus sah einen nach dem anderen an. Schließlich sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er tat es, und die Hand war gesund. Die Pharisäer und Schriftgelehrten aber packte eine sinnlose Wut. Sie berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und Simons Bruder Andreas, dann Jakobus und Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas und Jakobus, der Sohn von Alpheus, sowie Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, Judas, der Sohn von Jakobus, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet.
Was wird Jesus hier am Anfang von den Pharisäern vorgeworfen?
Dass sein Gesetz nicht gehalten hat.
Welches? Dass sein Gesetz nicht gehalten hat, ja. Welches Gesetz, haben sie gesagt, hat Jesus übertreten?
Den Sabbat.
Den Sabbat, genau. Die Pharisäer sagten, warum ehren deine Jünger den Sabbat nicht? Die hatten sich Körner gemahlen. Und dann in der zweiten Episode mit dem Mann mit der verdorrten Hand, was wird ihm da vorgeworfen?
Warum er am Sabbat heilt.
Wieder die Sabbatfrage. Wir wissen, dass Jesus immer wieder eingeladen hat. Folge mir nach, hat er zum Levi gesagt. Folge mir nach, hat er zu Petrus und Andreas gesagt und zu anderen auch gesagt. Jesus hat immer wieder eingeladen und er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn mein Joch ist leicht. Jesus sagt, das, was ihr auf euch nehmt, ist leicht. Ihr wisst, was ein Joch ist. Ein Joch ist der Bügel, der über zwei Kühe oder zwei Ochsen, die Furchen zogen, gelegt wurde, damit sie gleich gingen. Mein Joch, sagt Jesus, ist leicht. Und hier sehen wir in diesen beiden Passagen, sehen wir, das Joch der Gesetzlichen, das Joch der Pharisäer ist nicht leicht. Das Joch ist schwer, das die Pharisäer den Menschen aufgebürdet haben. Die alten Rabbis zum Beispiel, nur ein paar Beispiele, es gibt so viel mehr. Die alten Rabbis zum Beispiel, die lehrten, dass es am Sabbat verboten war, einen Knoten zu machen. Es gab eine Ausnahme. Die Ausnahme waren Frauen, die ihren Gürtel verknoten durften. So, um aus einem Brunnen Wasser zu schöpfen, durfte man kein Seil an einen Eimer knoten, weil man dann einen Knoten machen würde. Aber eine Frau konnte ihren Gürtel an den Eimer und dann an das Seil binden. Merkt ihr die Kleinkariertheit der Gesetzeslehrer? Die machten Gesetzen, was man darf, was man nicht darf. Und dann suchten sie sich irgendwelche Hintertürchen, wie sie das umgehen konnten. Wenn wir die beiden Berichte zusammennehmen, das mit den Ähren, die Jünger angeblich am Sabbat nicht pflücken durften, und das mit der verdorrten Hand, mit der Heilung, dann stellen wir fest, den Pharisäern, denen ging's gar nicht um den Sabbat. Der Sabbat war nur ein Vorwand. Sie brachten ja auch den mit der verdorrten Hand einfach nur, um einen Anlass gegen Jesus zu finden. Das war der Punkt. Vers 7 sagt, sie lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würden, um einen Grund gegen ihn zur Anklage zu finden. So, und wie reagiert Jesus? Wenn ihr eine Bibel offen habt, lest Vers 3. Wie reagiert Jesus?
Mit dem Gleichnis von David.
Bitte?
Mit dem Gleichnis von David.
Ja, davor noch, ganz am Anfang von Vers 3. Was sagt er? Wie fängt er an? Er sagt, habt ihr nicht gelesen? Die Pharisäer, die kannten das Alte Testament auswendig. Da schlackere ich nur mit den Ohren. Ich habe Schwierigkeiten, einen Bibelvers im Monat auswendig zu lernen. Die kannten das Alte Testament auswendig. Aber sie hatten das Wort Gottes nur hier oben, nur im Kopf und nichts im Herzen. Und das war das Problem. Und Jesus fragt dann außerdem, ich frage euch, soll man am Sabbat Gutes tun oder nicht? Natürlich war die Antwort, natürlich soll man Gutes tun, man soll immer Gutes tun. In beiden Fällen bringt er zum Ausdruck, was Gott sagt, ich will Barmherzigkeit. Ich will nicht Opfer, ich will nicht Gesetzlichkeit. Ich will Barmherzigkeit. Und Jesus sagt, ich bin der Herr über den Sabbat. An anderer Stelle, genau gesagt in Markus 2, Vers 27, da lehrt Jesus, der Sabbat wurde um des Menschen willen gemacht. Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht. Nicht der Mensch für den Sabbat, damit da einer war, der den Sabbat auch halten konnte. Ich will Barmherzigkeit, sagt Jesus. Und in 2. Mose 31, Vers 13, da wird nochmal deutlich, der Sabbat war ein Geschenk Gottes an sein Bundesvolk Israel. Deswegen haben wir auch von den 10 Geboten, die wir im 2. Mose 20 haben, die 10 Gebote, davon werden 9 im Neuen Testament wiederholt. Auch wir im Neuen Testament sollen Vater und Mutter ehren, sollen die Ehe nicht brechen, sollen nicht lügen, sollen nicht stehen, sollen Gott ehren, sollen den Namen Gottes nicht umsonst in den Mund nehmen. Alles Gebote, die im Neuen Testament wiederholt werden. Das Sabbatgebot wird nicht im Neuen Testament wiederholt. Denn es war ein Zeichen, in 2. Mose 31, Vers 13 heißt es, ein Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk. Aber was die Gesetzeslehrer daraus gemacht hatten, das war nicht mehr das, was Gott im Sinn hatte. Lass uns immer nach Gottes Wort leben. Und lass es uns lesen, lass es uns lernen, aber lasst uns nie Gesetzen folgen, die nicht in Gottes Wort, die Gott nicht von uns verlangt und die unser Herz nur hart machen, wie das der Pharisäer. Stefan hatte vor anderthalb Wochen etwa hat er hier gepredigt, nicht etwa, genau vor anderthalb Wochen hat er hier gepredigt und ein Beispiel gebracht, was genau hier reinpasst. Die Pharisäer waren verpflichtet, wie alle anderen Juden auch, ihren Eltern zu helfen. Wenn die alt waren, wenn die keinen Verdienst mehr hatten, dann sollten sie alle ihre Eltern ehren. Und zur Ehre bedeutet auch, sich finanziell um ihre Nöte zu kümmern. Wenn also jetzt die Pharisäer kannten das Gesetz, aber sie fanden ein Hintertürchen. Sie haben gesagt, wenn sie Geld hatten, wo die Eltern möglicherweise sagen könnten, hey, kannst du mir damit helfen, ich brauche was zu essen. Dann, sie nahmen das Geld und sie weihten es Gott. Das heißt nicht, dass sie es dem Tempel gaben, aber sie sagten, das Geld ist Gott geweiht. Und wenn dann die Eltern wirklich in Not waren und sagten, hier, ich brauche deine Hilfe, dann sagten die Pharisäer, oh, weißt du was, ich würde dir ja gerne helfen, aber das Geld ist Gott geweiht, da komme ich jetzt nicht so dran. Die fanden immer ein Hintertürchen, eigene Gesetze. Und das kann so vieles betreffen. Das kann unser Aussehen betreffen, wie ich aussehen darf und wie ich nicht aussehen darf. Wie ich mich kleiden darf und wie ich mich nicht kleiden darf. Was ich besitzen darf, was ich nicht besitzen darf. Was ich anschauen darf, was ich nicht anschauen darf. Was ich tun darf und wo ich hingehen darf und was ich nicht tun und wo ich nicht hingehen darf. Kürzlich hörte ich, dass ein Freund von mir erklärt wurde, dass er mit Impfen dem Antichrist in die Hände spielt. Ja, ihr Lieben, wie immer man übers Impfen denkt, da äußere ich mich nicht zu. Aber das ist ein Schritt zu weit. Das ist pharisäisch, das ist gesetzlich. Das sind Aussagen, die die Bibel nicht macht. Und die dürfen wir so auch nicht machen. Eigene Gesetze. Es kann betreffen, mit wem ich Umgang habe. Da gibt uns Jesus, ja, haben wir ja heute Abend gehört, gibt uns Jesus ja ein super Beispiel. Ne? Er hat Umgang gehabt mit Pharisäern und er hat auch Umgang gehabt mit Sündern und Zöllnern, mit wem ich Zeit verbringen darf. Versteht mich nicht so, dass es völlig egal ist, wie ich lebe. Völlig egal ist, was ich tue, was ich mir anschaue, was ich esse, wie viel ich trinke und was ich anziehe. So würde ich das gar nicht sagen und so sagt die Bibel das auch nicht. Aber was klar ist, ist, dass wir uns vor einer gesetzlichen Haltung schützen müssen. Dinge, die die Bibel nicht lehrt, die Menschen fordern, die die Bibel nicht lehrt. Wir wollen uns an die Bibel halten. Und das, was die Bibel uns klar sagt, das wollen wir umsetzen und nicht gesetzlich werden. Die letzten Verse für heute Abend, die können uns noch mal Mut machen. Nach einer ganzen Nacht im Gebet kommt Jesus von wo immer er gebetet hat, vom Berg runter und wählt seine Jünger aus. Und Leute, das war ein schräger Schlag, Leute. Die Jünger Jesu, man würde denken, ja gut, also irgendeiner hat mal in einer Predigt, ob der Gerrit das war oder Stefan oder wer, mal davon gesprochen, wie früher in unserer Schule, wie die Sportteams gewählt wurden. Ne? Da wurden immer die beiden Besten, meinetwegen im Fußball, die durften sich ihre Mannschaft wählen. Da stand hier der eine, hier der andere, die anderen standen alle da und jeder pickte dann immer den nächstbesten und den letzten beißen natürlich die Hunde. Und Jesus, als der von einer ganzen Nacht des Gebets kam und sich seine Jünger aussuchte, mit denen er arbeiten wollte, die er lehren wollte und die er später beauftragen in alle Welt schicken wollte, da hat er sich einen Haufen schräger Leute angelockt oder ausgesucht, die von denen bei uns wahrscheinlich viele durchgefallen wären. Lass uns mal die Liste durchgehen. Ganz kurz nur, stichwortartig. Der Petrus, da ist jetzt am Anfang, ne? Am Anfang, als er seine 12 Jünger aussucht. Da ist nicht am Ende, wo sie schon viel gesehen und gehört und praktiziert hatten. Das ist auch nicht nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist gekommen war und hatte sie zusätzlich noch bevollmächtigt. Das ist ganz am Anfang, wo man sagt, okay, euch will ich haben, um mit euch dann anzufangen und euch auszurüsten. Der Petrus, der war vorschnell, der war hitzig und er war immer der Erste beim Reden. Und das konnte er ganz gut. Andreas war der Bruder von Petrus und beide kamen aus einem Gebiet, das in Israel eher als hinterwäldlerisch galt. Juda, wo Jerusalem war, das war eigentlich so das Kernstück des Landes, das schöne Stück des Landes. Da war der Tempel und da waren die Pharisäer und da war der Glaube. Galiläa, ja, Galiläa war Galiläa. Galiläa, ich will jetzt nicht sagen, war das Ostfriesland Israels, aber Galiläa war halt die Hinterwäldler. Und da kamen Andreas und Petrus her. Außerdem stand Andreas ja immer im Schatten von Petrus. Jakobus war der Bruder von Johannes. Und die beiden, die wurden mal Donnersöhne genannt. Warum? Weil sie so hitzig waren, dass sie einem unfreundlichen Samariterdorf Feuer vom Himmel runterholen wollten. Jesus hat sie gestoppt. Der Philippus verstand von Jesus nicht mehr als die anderen. Es wird auch aus verschiedenen Passagen deutlich. Bartholomäus wissen wir wenig drüber, aber etliche nehmen an, dass Bartholomäus identisch ist mit dem Nathanael. Der Nathanael, das war der, Petrus oder Andreas ging. Ich glaube, der Andreas ging und sagte, hey, wir haben den gefunden, von dem die Bibel sagt, dass der Messias ist, Jesus von Nazareth. Und der Nathanael sitzt da und sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Er war aber vielleicht der Einzige, der so ein bisschen fromm war. Er sagte sich zumindest, was kann aus Nazareth Gutes kommen. All die anderen, da lesen wir nicht von, dass sie fromm waren. Der Matthäus, haben wir heute Abend drüber gehört, war der Steuereintreiber. Verachtet, mieser Freundeskreis. Der Thomas, der war auch nicht fromm. Der hatte Glaubensprobleme. Ist in die Geschichte eingegangen als Thomas der Zweifler. Jakobus, Sohn des Alpäus, wurde auch der Kleinere oder der Jüngere gerufen. Ob einem sowas gefällt, weiß man auch nicht. Simon der Zelot ist weniger bekannt, außer dass er Mitglied von einer jüdischen Sekte war. Von einer extremen Sekte. Judas der Ischariot, der ist schon besser bekannt. Das ist der Jesus verriet. Interessant, selbst den hat Jesus nach einer Nacht des Gebets mit hineingenommen. Was sind die Typen, für die Jesus sich entschieden hat, nachdem er sich eine ganze Nacht im Gebet um die Ohren geschlagen hat, mit dem Vater im Himmel im Gespräch gewesen ist, wer denn jetzt unter seine 12 Jünger sollte? Wenn das keine Ermutigung ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, etliche von uns haben schon gedacht, mit mir kann Jesus nichts anfangen. Mit mir, was will er mit mir? Ich bin oft so wie diese Jünger. Also ich denke das immer wieder mal. Und genau die Leute hat Jesus sich nach einer ganzen Nacht im Gebet ausgesucht. Die sollte er. Er hat sich nicht verwählt. Er hat am Ende seines Lebens hier auf der Erde vor dem Kreuz, hat er nicht gesagt, ja, ich hätte mal besser ein paar andere ausgesucht. Das waren genau die Richtigen. Und dass du heute Abend hier sitzt und dass Jesus seine Hand auf dein Leben gelegt hat und dass er dich gerettet hat und dass er dich gebrauchen möchte, Das hat er nicht bereut. Das hat er genau gewusst, was er tat, als er dich zur Umkehr und zur Bekehrung gerufen hat. Gottes Wort ermutigt uns heute Abend. Jesus ist nicht gekommen für die Gerechten oder die Selbstgerechten, sondern für die Kranken und für die Sünder. Und wer demütig genug ist, sich da einzuordnen, den wird Jesus ausrüsten, so wie er seine Jünger ausgerüstet hat, den wird er zu Männern und Frauen Gottes machen, die er gebrauchen kann. Wie viel die Jünger am Ende ihres Lebens gemerkt haben, was sie bewirkt haben für Gott, das wissen wir nicht. Aber der Herr hat alle von ihnen gebraucht. Und der Herr kann jeden von uns gebrauchen. Und damit enden wir heute Abend, wollen dem Herrn danken, dass er uns gesehen und gerettet hat, und dass er jeden von uns gebrauchen kann. Lass uns noch einige Minuten nehmen, um eine Gebetsgemeinschaft zu machen. Vielleicht willst du dem Herrn einfach dafür danken, dass du zu denen gehören darfst, die er ausgesucht hat, ganz bewusst. Vielleicht willst du ihm bitten, dass er dir, dass er uns als Gemeinde hilft, in der Gnade zu leben und nicht im Gesetz. Vielleicht ist ein anderer Gedanke, wo du den Herrn darum bitten oder ihm danken möchtest. Ich lade dich dazu ein. Vater, wir danken dir, dass wir dich kennen und dass wir zu dir kommen können als deine geliebten Kinder, dass wir mit dir reden können, Herr, wie miteinander und dass wir wissen, dass du uns hörst.